Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. Landwirtschaft ohne Subventionen. So habe ich diesen Podcast genannt. Aber gibt's das überhaupt in der EU? Doch wohl gar nicht. Jede landwirtschaftlich genutzte Fläche in der Europäischen Union ist subventioniert. Jede? Nein, nicht ganz. Es gibt Bäuerinnen und Bauern, die bewusst auf das Geld aus Brüssel verzichten, damit sie als freie Bauern sozusagen auf ihren Äckern und Wiesen machen können, was sie für sinnvoll halten. Auch wenn das durch das Subventionsraster fällt. Manche lassen sich nur ein paar Flächen aus der Subvention herausrechnen, einige wenige aber auch den ganzen Hof. Was sie in Kauf nehmen, ist eine harsche Wettbewerbsverzerrung, kompensierbar nur, wenn die Kundinnen und Kunden für die Produkte ab Hof deutlich mehr bezahlen. Einen Hof, der ganz ohne das Geld aus Brüssel auskommt, habe ich jetzt im Wendland besucht. Und darum geht es in diesem Podcast. Wie geht Landwirtschaft ganz ohne Subventionen? Der Hutewaldhof liegt im Weiler Riskau bei Dannenberg an einem eher sandigen Hügelrücken unweit der Täler von Elbe und Jetzel. Der Hof ist sehr klein. Gerade mal 10 Hektar Land werden bewirtschaftet von der Betriebsleiterin Katrin Ollendorf, ihrem Partner Holger Linde und 2 Mitarbeitern. Fast jeder Landwirt würde wohl sagen, dass ein Betrieb mit dieser winzigen Fläche nicht mal im Nebenerwerb überlebensfähig wäre. Es sei denn vielleicht in einer landwirtschaftlichen Nische mit ganz besonderen Produkten. Und so ist das auch beim Hutewaldhof. Das Produkt ist hochwertiges Schweinefleisch, das es bis in die Gourmetküche geschafft hat. Wie der Name schon sagt, werden auf dem Hutewaldhof Tiere gehalten, die auch in den betriebseigenen Wald dürfen. Angler-Sattelschweine, eine Rasse von der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Nutztiere. Der Betrieb gehört zum Verbund der Archehöfe, die sich um den Erhalt alter Nutztierrassen kümmern. Auf dem Hutewaldhof leben die Tiere in Gruppen zusammen, das ganze Jahr im Freiland. Es gibt keine Ställe, nur kleine Schutzhütten. Die Ackerflächen sind in Parzellen geteilt und die werden mit den unterschiedlichsten Futterpflanzen eingesät, die dann später von den Schweinen selbst geerntet werden. Dabei graben die Schweine die Felder um und düngen sie gleich, sodass danach im Prinzip nur noch geeggt und neu eingesät werden muss. Genau mit dieser Art der dynamischen Freilandhaltung begann für Katrin Ollendorf und Holger Linde die Auseinandersetzung mit den Kontrolleuren, die über die korrekte Verwendung der EU-Subventionen wachen.
Also das war zu Beginn, als wir angefangen haben, die Schweine im Freiland zu halten und dazu das Futter anzubauen, quasi für Portionsweiden. Das heißt, das ganze Jahr über, wenn das abgefressen ist, säen wir halt Neues aus. So muss man sich das vorstellen, partiell auf kleinen Flächen. Und wir haben EU-Subventionen beantragt. Das heißt, im Frühling zu einem Stichtag muss ich definitiv sagen, auf dieser Fläche wird im Juli, Juli ist so ein bisschen der Stichmonat da, die und die Frucht stehen. Und normal ist es ja eine Frucht, die wächst und dann im Sommer oder Herbst geerntet wird. Und bei uns ist es halt so, dass es gesät wird, wenn die Fläche frei ist und geerntet wird, wenn die Schweine dahin kommen. Je nach Gruppengröße, je nach Schweinegröße, je nach Witterung, wie viel ist da überhaupt gewachsen, schwanken halt unsere Aussaatzeitpunkte. Und ich kann im Frühling eben nicht genau sagen, auf welcher Fläche was im Juli steht, geschweige denn im Herbst und was denn nur die Hauptfrucht ist und so weiter. Ich habe es also so gut wie möglich abgeschätzt nach meinem Plan und habe dann in den 3 Jahren festgestellt, es läuft eigentlich immer anders. Zusätzlich waren das noch die Jahre, da wurde dieses System vom Satellit, was da zum Abgleichen benutzt wird, auf 1 Quadratmeter Genauigkeit eingestellt. Also es gab so ein Jahr, da haben die Bauern alle ihre Flächen neu quasi vermessen. Also per GPS von oben wurde das vermessen, ne, mit diesen Luftbildern. Und man musste dann auf 1 Quadratmeter genau einzeichnen, wie die Flächen sind. Das hat sich also nicht mehr an der Flurkarte orientiert, sondern an den tatsächlichen Flächen. Was dazu geführt hat, dass eben noch Wegränder abgepflügt wurden und Waldränder klein gemacht wurden, weil dann wurden die Flächen eben noch ein paar Quadratmeter größer. In den Jahren war das, als ich das auch gemacht habe. Das heißt, die haben angefangen, auf 1 Quadratmeter zu gucken und 1 Quadratmeter ist bei uns manchmal ein Zaunpfahl vom Elektrodraht, den ich versetze, weil da ein Schwein ein Loch gebuddelt hat. Dann setze ich ihn halt 1 Meter weiter hin, passt das wieder, Schweine bleiben drin. So, Zaun bleibt stehen. dann stimmt schon wieder dieser eine Quadratmeter nicht. So ging das dann los 2015, 2016 und führte dazu, dass wir halt immer Abzüge hatten von den Subventionen, die uns zugestanden hätten, dass wir jedes Jahr die Kontrolleure auf dem Hof hatten, weil die Abweichungen eben so groß waren, Luftbild und Antrag. Es ist eben so und dadurch, dass es sich nicht ändern ließ, haben wir halt dann drauf verzichtet.
Zu viel Papierkram, zu enge oder zu eng ausgelegte Regeln. Katrin Ollendorf erzählt ein paar der Geschichten, die die beiden schließlich dazu brachten, sich quasi zu verabschieden aus der EU-Landwirtschaft.
Also es gab mehrere Sachen. Die eine Geschichte, als eine Teilfläche als Grünland eingestuft worden ist, nicht von den Kontrolleuren, sondern im Nachhinein durchs Computerprogramm, war sehr aufwendig, das rückgängig zu machen, weil man ja Grünland offiziell nicht in Acker umwandeln darf. Und das nachzuweisen, dass das nur ein Computerfehler war und so, das war der eine Aufwand, da habe ich mich ein Jahr lang mit beschäftigt. Dann hatten wir mal den Fall, dass wir eine Teilfläche nicht beweidet haben in dem Jahr. Die habe ich nicht mit eingezäunt, weil da zwei Lerchennester waren im Frühling. Da habe ich gesagt, okay, den 20 Meter breiten Streifen lasse ich stehen. Und dann standen die im Herbst zur Kontrolle und haben gesagt, naja, jetzt haben sie ja diese Fläche nicht genutzt. Die muss aber einmal im Jahr bearbeitet werden. So ist die Regelung. Ja, ist ja normal, ist Landwirtschaft. Einmal im Jahr mindestens macht man irgendwas, ja, und sei es eine Wiese zu mähen. Das war im November und das alte Gras stand hoch und ich wusste ganz genau, da sind 100.000 Spinnen drin, Schmetterlingsraupen und so weiter, weil wir kennen ja unsere Flächen und wir hatten eigentlich nicht die Idee, die da im November noch zu mähen oder zu mulchen. Warum? Ja, wir haben sie nicht gebraucht und hätten halt im Frühling die Schweine reingetrieben. Und da standen die da und haben gesagt, naja, wenn sie die jetzt nicht mähen oder nicht mulchen, dann ziehen wir ihnen die Fläche ab. So, wieso haben sie die denn überhaupt nicht genutzt? Ich sage, ja, da waren zwei Lerchennester, da wollte ich halt nicht drauf mit den Schweinen, deswegen ist der Streifen halt übrig geblieben. Und haben gesagt, dann mähen sie den jetzt noch. Dann habe ich gesagt, ich mähe den jetzt aber nicht. Ich will es einfach nicht. Ich weiß, wie viele Insekten da gerade noch sind. Wir können auch mal durchgehen. Wir sind dann nicht durchgegangen. Und dann haben sie uns die Fläche halt abgezogen von der Subvention. Fertig. Ja. Also einerseits verstehe ich, dass sie von ihren Regeln nicht weg können, weil das Steuergelder sind, die verteilt werden und irgendwelche Regeln gelten müssen dafür. Und andererseits gibt es halt meiner Meinung nach halt null Spielraum für solche Geschichten. Ja, und wir waren dann einfach so genervt, dass wir gesagt haben, das geht nicht. Vor allem eben wegen dieser Planung, im Frühling schon festzulegen, was dann auf den Einzelflächen ist, war quasi unmöglich.
Einen letzten Versuch starteten die beiden vom Hutewaldhof dann noch. Sie blieben noch ein weiteres Jahr im Subventionssystem der Europäischen Union und beantragten für ihren Hof eine Sonderregelung.
Um den Schwierigkeiten zu entgehen, im Frühling schon festlegen zu müssen, was wir auf den Quadratmeter genau wo machen im Laufe des Sommers, hatten wir uns dann gewünscht, dass wir einen eigenen Kulturcode bekommen. Das ist eine vierstellige Zahl, die in dem Subventionsantrag quasi der Bewilligungsstelle zeigt, okay, da passiert was, das ist Landwirtschaft, deswegen ist es subventionswürdig. Wenn man also diesen Kulturcode hat, ist das mit der Zahlung eigentlich weitgehend kein Problem. Und wir hatten uns dann gewünscht, dass wir für die Gesamtfläche einen Code bekommen, Feldfutteranbau mit Schweinefreilandhaltung. Und dann hätten wir die Subvention für die Gesamtfläche jedes Jahr beantragen können, ohne immer den einzelnen Quadratmeter für die einzelne Portionsweide vorher schon zu wissen. Und diesen Kulturcode haben wir halt nicht bekommen. Und das war dann, da hatten wir noch ein Jahr lang drauf gewartet und nochmal ein Jahr lang beantragt und so. Und als wir den dann nicht bekommen haben, haben wir uns dann halt nicht weiter auf die Hinterbeine gestellt und haben darauf verzichtet.
In diesem Moment begann das Experiment. Mitten in der Europäischen Union, die sämtliche Bauern mit Subventionen unterstützt und nicht nur Bauern, sondern auch Landbesitzer, die mit Landwirtschaft selbst gar nichts am Hut haben, inmitten eines flächendeckenden Subventionssystems steigen zwei Kleinbauern aus.
Wir verzichten auf Geld jedes Jahr. Andererseits ist es eben, weil wir so ein kleiner Betrieb sind, nicht solche Massengeld, die wir nicht irgendwie ausgleichen könnten. Und es war schon auch ein schönes Gefühl der Freiheit, da raus zu sein. Ja, also das war danach, also wir haben es jetzt nicht gefeiert, aber es war ganz anders. Ja, also es war klar, wir können jetzt aussäen und ernten oder Schweine raufjagen, wo es eben passt und wo es richtig ist und müssen da nicht im April uns einen Riesenkopf machen, um dann im Juni zu sagen, oh Gott, ich will es ganz anders machen und mit schlechtem Gewissen von oben guckt der Satellit, ich stecke jetzt hier einen Zaun anders. Was passiert jetzt? Ja, das war immer da. Und als wir dann darauf verzichtet hatten, ja, seitdem läuft das halt gut. Dann bauen wir die Weiden, wie es passt, je nach Witterung und je nach Futteraufwuchs.
Das Wichtigste war für den Hutewaldhof, dass die Kundinnen und Kunden den Weg raus aus den Subventionen mitgetragen haben. Nicht alle. Das Gourmet-Restaurant, das die Schinken bei ihnen kaufte, bestellt jetzt wieder in Spanien. Aber die Privatkunden blieben dabei. Die Hutewaldhofer können nach dem Ausstieg aus dem Subventionskarussell als freie Bauern wieder selbst bestimmen, wie ihr Hof funktioniert. Das, sagt Katrin Ollendorf, ist der größte Vorteil, den der Verzicht ihnen brachte.
Und was ich schon auch vorteilhaft finde, ist eine sehr ehrliche Preiskommunikation dem Kunden gegenüber. Also wir können halt immer sagen, die Kosten sind so und so hoch und es kommt nicht noch hintenrum ihr Steuergeld obendrauf, sondern wir kriegen die Subventionen eben nicht. Wir kriegen wirklich nur den Preis und die meisten verstehen das sehr gut. Das ist, ja, ist einfach ehrlicher.
Die Nachteile sollen aber hier nicht verschwiegen werden. Und die Frage ist, gibt es Nachteile neben dem realen Verlust des Geldes, das bei einem so kleinen Betrieb ja nicht so viel ist? Katrin Ollendorf rechnet immer in Schweinen und sagt deshalb, wir gleichen den Verlust mit 3-4 Schweinen mehr aus. Die kriegen wir auch noch groß. Aber das ist nicht alles. Also bitte nochmal zusammenfassen, was sind die Nachteile?
Also einmal den grundsätzlichen Wettbewerbsnachteil, dass wir quasi die Subventionszahlungen eben nicht bekommen als Betriebseinnahme und sämtliche Betriebseinnahmen eben darüber kommen, was die Kunden uns als Preis zahlen fürs Fleisch. Ne? Da wir auf der Qualitätsebene nicht ganz so viel Konkurrenz haben, fällt das nicht so auf, aber trotzdem ist es ein Wettbewerbsnachteil. Ja. Zweiter großer Nachteil ist, dass wir selber eigentlich nicht expandieren dürfen. Nicht dürfen, wir dürfen natürlich, aber es lohnt sich nicht, weil immer für eine Subvention der Gesamtbetrieb betrachtet wird. Und wenn ich jetzt Flächen dazu pachte, selbst wenn diese Flächen Zahlungsansprüche haben, würden wir die Zahlung nicht kriegen, weil immer der Gesamtbetrieb entweder subventioniert wird oder eben nicht subventioniert wird. Das heißt, wenn wir uns selber unser Futter anbauen würden, Lupinen zum Beispiel, wären die für uns grundsätzlich, selbst wenn wir sie selber anbauen, trotzdem viel teurer als woanders angebaute Lupinen, weil wir eben die Subventionen nicht bekommen. Und bei den Feldfrüchten, Getreide oder Lupinen würden wir das merken, dass die Subventionen fehlt, was man jetzt bei unserem Fleischpreis nicht so merkt, dass die Subventionen fehlen. Aber auf neue Flächen, wenn wir expandieren wollen und die Förderung da wegfällt, da würden wir das auf jeden Fall merken im Preis. Also die Option, das mal selber zu machen, steht eigentlich für uns gar nicht zur Debatte, weil die Subventionen dann fehlen. Ne? Also dann können wir es auch gleich kaufen. Ja?
Wobei der Zukauf von Futter eigentlich der Philosophie des Hutewaldhofs widerspricht. Die Idee ist eigentlich, möglichst alles selbst zu produzieren, was auf dem Hof gebraucht wird. Und weil das so ist, haben sich die beiden doch noch mal Gedanken gemacht über die EU-Subventionen. Und daraus sind ein paar Ideen entstanden, wie man besser umgehen könnte mit den Agrargeldern der EU. Ideen für eine grundsätzlich andere Vergabe der Subventionen, die andere Strukturen und die Innovationen in der Landwirtschaft fördern könnte und ganz nebenbei auch noch dem Klimaschutz dienen würde.
Also unsere Vorschläge oder meine Gedanken zu einer veränderten EU-Subvention, wenn man denn die Landwirtschaft subventionieren möchte, sind zum Beispiel die Förderung von Arbeitskräften, eigentlich generell, weil oft ökologische Betriebe oder kleinräumige Betriebe oft Dinge produzieren, die viel Arbeitskraft brauchen. Da wäre einem Betrieb geholfen. Oder die Förderung von neuen Betriebszweigen, vielleicht begrenzt auf 2-3 Jahre, dass man einem Bauern, der eine andere Idee hat, seinen Betrieb diversifizieren will, sagt, okay, 2-3 Jahre geben wir dir einen Zuschuss dazu und du kannst es ausprobieren und gucken, ob es läuft. Um die Zeit zu überbrücken, die es braucht, bis da vielleicht Gewinn kommt und um auszutesten, ob bestimmte Sachen funktionieren oder nicht. Hofladen, Käserei, was auch immer, Tourismus, ne? Oder neue Fruchtarten hier, was haben wir, Süßkartoffel bei Uelzen zum Beispiel, ne? Also neue Betriebszweige fände ich unterstützenswert. Dann fände ich spannend, wenn Naturschutzmaßnahmen, die einen bleibenden Charakter haben, also nicht nur Blühstreifen, sondern auch Hecken, breitere Wegränder, Gewässerrandstreifen, die subventioniert, auch in kleinem Rahmen und nicht nur in den jetzigen sogenannten Gebietskulissen, nennt sich das. Da werden sozusagen Hecken nur gefördert, wo irgendjemand mal meinte, hier sind sie jetzt besonders wertvoll und daneben, 2 Kilometer daneben, aber nicht. Und da bin ich halt der Meinung, nee, wir brauchen heutzutage alles, um unsere Mitgeschöpfe zu retten. Und da geht es halt nicht darum, eine Hecke nur dahin zu bauen, wo der Landschaftsplaner meinte, hier nützt sie was, sondern jeder, der das machen will, sollte das gefördert kriegen. Meinetwegen auch Privatleute. Ja. Und dann noch eine Idee hinsichtlich Klimawandel. Was ich spannend fände, wäre, die herkömmlichen Subventionen zu streichen komplett und den Bauern aufzuerlegen, jährlich den Humusgehalt des Bodens zu kontrollieren. Könnten meinetwegen ja auch unabhängige Leute kommen und die Proben ziehen, das wäre mir egal. Aber jeder, der 0,1% mehr Humus aufbaut über die Jahre, sollte eine ordentliche Zahlung dafür kriegen. Und das würde, glaube ich, die Wirtschaftsweise sehr in Richtung Nachhaltigkeit verschieben. Wenn man jede Subvention an den Humusgehalt koppelt, hätten wir viel gewonnen.
Und die Landwirtschaft wäre vom Klimaproblem zum Klimaretter geworden. Genau das hatten die Franzosen beim Klimagipfel 2015 in Paris vorgeschlagen, nennt sich 4-Promille-Initiative und ist auch von Deutschland unterschrieben worden. Wenn wir es nämlich schaffen würden, auf allen landwirtschaftlich genutzten Flächen 4 Promille mehr Humus aufzubauen in einem Jahr, wäre der gesamte menschgemachte zusätzliche Treibhausausstoß dieses Jahres im Boden versenkt. Denn Humus besteht zu einem Großteil aus Kohlenstoff und gesunde Böden sind eine gewaltige Kohlenstoffsenke. Aber was taugen schon Beschlüsse von Klimagipfeln? Seit 2015 haben wir Humus verloren aus unseren Böden und wir werden nach 2021 auch weiter Wald verlieren, was immer auch in Glasgow beschlossen wurde. So, das musste ich jetzt noch loswerden. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Nur noch, dass der Podcast immer am ersten Donnerstag im Monat erscheint, auf florianschwinn.de, bei Krass und Konkret und an den üblichen Fundorten. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber bitte ohne Werbung, gerne an post@florianschwinn.de. Bis bald.
Führerschein für Einkaufswagen. Podcast des Westend Verlages.